Hoffe, ihr habt wieder einen guten Skitag auch gehabt. Es war ein bisschen eisig heute, gell? Das ist auch gestern bis zum Gipfel hoch geregnet. Zwar nicht viel, aber genug. Und dann ist es nachts gefroren. Und darum auch heute die Piste so hart. Gell? Das kommt mal vor. Ist nicht sehr oft, aber ab und zu ist es so. Zu den Programmen, was der Johnny vorgestellt hat. Zwei möchte ich vielleicht nur herausheben. Im Frühjahr, im April, die letzte Skiwoche sozusagen, ist noch eine Mini-Bibelschule. Und auch die letzte Sommerwoche ist eine Mini-Bibelschule. Und es ist ein großes Vorrecht. Das sind zwei meiner, kann man sagen, geistlichen Brüder oder Väter, von denen ich viel gelernt habe, die einen großen Einfluss hatten in meinem Leben. Und mit denen darf ich dann zusammen diese Woche gestalten. Im April ist der Peter Wiegand, der ist der Leiter von Schloss Klaus. Der hat eigentlich auch Dauernhof begonnen, 1963. Er hat den ersten Vertrag unterschrieben. Hat dann aber Schloss Klaus gegründet. Das ist heute das größte Fackelträgerzentrum, das wir haben in der Welt. Mit 70 hauptamtlich Beschäftigten. Die haben den Schlossbetrieb mit Bibelschule, Freizeitbetrieb. Die haben zwei Behindertenwerkstätte, wo sie auf etwa, ich glaube, 40 bis 50 Behinderte schauen. Und die haben 6 bis 7 Missionsarbeiten laufen in Indien, im Sudan und anderen Ländern. Und der Peter Wiegand, der ist jetzt pensioniert, aber der kommt im April. Ist einer meiner Lieblingslehrer. Und dann im September, die letzte Sommerwoche sozusagen, ist ein anderer lieber Bruder von mir, von dem ich viel gelernt habe, ist Hans-Joachim Eckstein. Der ist Professor in Tübingen für Neues Testament. Und er ist auch durch die Fackelträger zum Glauben gekommen. Und seitdem ist die Verbindung zu ihm und ein ganzer lieber Kerl. Und der Hans-Joachim Eckstein ist natürlich Professor für Theologie, also der schreibt Bücher, da kapiere ich nicht allzu viel. Aber das Schöne ist, er kann auch ganz normal predigen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Also die, und da sind noch Plätze frei bei denen, soweit ich weiß. Das kann ich nur empfehlen. Dann hätte ich noch ein bisschen Werbung, muss ich noch machen, für unsere Bücher. Und zwar, das ist Leben aus der Kraft Gottes. Das lese ich mit meiner Frau schon seit, ich glaube, im dritten Jahr, immer zum Frühstück mit dem Losungsbuch. Das sind immer so kurze Andachten, 60 Sekunden Andachten, so viel Zeit haben wir in der Früh. Und das lesen wir immer noch mit Gewinn und gerne, kann ich nur empfehlen. Dann ein anderes von Gerhard Derstegen, In Gottes Gegenwart. Das finde ich auch, mich spricht das an, denn er spricht über Gebet. Und da muss ich viel lernen und darum lese ich das gerne immer wieder mal. Ist nicht so ein Büchlein, das man jetzt durchliest von vorne bis hinten, kann man auch, sondern eher ein Büchlein, wo man mal reinschaut, zwei Seiten liest und es dann wieder weglegt, drüber nachdenkt. Dann für, das habe ich dieses oder letztes Jahr gelesen, von Timothy Keller, Warum Gott? Und er ist Pastor in New York und ein sehr kluger Kerl, aber auch eine Sprache, die allgemein verständlich ist. Und wenn du ein bisschen intellektuell gestrickt bist oder jemand kennst, der antworten will auf die schwierigen Fragen des Lebens und des Christseins, kann ich nur empfehlen. Sehr gutes Buch. Und dann ein alter Bestseller von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal, ist immer noch eins der besten, muss ich ehrlich sagen, zum Weiterschenken, zum Verständnis, wer ist Jesus? Was ist es? Vorgestern kam ein Mann ins Büro, der hat das gelesen, Jesus Christus, Weg, Wahrheit, Leben. Er hat gesagt, was ist das? Was meint ihr damit? Und unser Pfarrer war zufällig drinnen, der Gerhard Krömer, und der ist totaler Evangelist. Und der hat ihn gleich in 10 Minuten bekehrt, glaube ich. Das ist schön. Ein Buch, das ist zwar von mir, trotzdem will ich sagen, das ist das Buch, wenn ich reise, die meisten Menschen sagen, von meinen Büchern, das war das Buch, was sie geprägt hat, wo auch einige zum Glauben kamen oder ihnen geholfen hat, Christus besser zu verstehen. Darum will ich das erwähnen. Bitte? Na, ja, der Titel ist nach dem Amen bete weiter. Genau. Ja. Das ist ein ganz ähnliches wie das ist zufällig jetzt da drinnen noch, von den Derstegen. Das ist von Bruder Lorenz Frank Laubach, Leben in Gottes Gegenwart. Das empfehle ich auch sehr oft. Das ermutigt mich immer zum Beten. Drum empfehle ich es gerne weiter. Okay. Dann schaut da noch ein letztes. Zeitschrift Faktum, dieser Schweizer Verlag. Ganz liebe Leute, die das machen, kenne ich persönlich. Schreibe auch ab und zu mal einen Artikel. Obwohl das ist nicht so, es ist mein Magazin, ich liebe das. Das ist, ich lese kaum christliche Magazine. Das ist eins, das ich lese. Die verbinden Wissenschaft und Glaube, mich interessiert das sehr und haben aber auch immer aktuelle Themen. So, wenn sowas kann ich euch nur empfehlen, zu abonnieren, falls du so gestrickt bist wie ich. Das ist halt, jeder ist verschieden. Gell? Okay, das war's. Dann möchte ich noch gemeinsam beten und dann schauen wir ins Thema rein für den heutigen Abend. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir so viele Quellen haben, auch gute Quellen, von denen wir lernen können, wie wir leben mit dir und miteinander. Danke, Herr, dass du ein Beziehungswesen bist, dass du ein persönlicher Gott bist, bereits in der Dreieinigkeit Beziehung pflegst und dass du uns geschaffen hast, um in Beziehung zu leben mit dir und miteinander. Und Vater, ich danke dir, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass du uns hilfst, es ins Leben umzusetzen. Danke, Herr Jesus, dass du derjenige bist, der uns Leben gegeben hat. Und dass wir lernen dürfen, im Alltag miteinander, mit anderen Menschen und auch mit dir und mit uns selbst zurechtzukommen, zu gesunden und leben zu lernen. Dafür danke ich dir, Herr. So segne uns auch den heutigen Abend, rede du in deiner Liebe und mach uns einfach groß, wer du bist. Und ich bete, dass du uns lieber wirst jeden Tag und wir die Liebe zu dir ganz neu entdecken, immer wieder. Darum bete ich in deinem Namen. Amen. Im 1. Thessalonicher 5,23, da ist der Vers, auf den unser Motto gründet. Körper, Seele, Geist steht ja da. Eigentlich steht es umgekehrt drinnen. 1. Thessalonicher 5,23, ich lese es euch vor, da schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Thessaloniki, 1. Thessalonicher 5,23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Er betet für diese Gemeinde, dass der Geist, Seele und Leib bewahrt bleiben. Das ist sein Gebet. Von hier haben wir auch diese Dreiteilung, Geist, Seele, Leib, Körper, Seele, Geist. Und es ist Gottes Wille offensichtlich, dass wir heil, das heißt, geheiligt werden an der gesamten Person. Und wir sind überzeugt davon, dass Jesus Christus uns heilen möchte. Im umfassenden Sinne. Darum im Deutschen gibt es ein schönes Wort für Jesus, der Heiland. Heute ist der Heiland geboren, der uns heil machen will. Warum brauchen wir einen Heiland? Weil wir krank sind in ein oder anderen Bereich. Es kann Stolz sein, es kann Minderwertigkeit sein, es kann Schuld sein oder Zorn. Ganz verschiedene Dinge, an denen Gott uns heilen möchte. Wenn man die drei Dinge ansieht, Leib, Seele, Geist, was ist es? Was ist der Unterschied? Nun, erstens, dass der Mensch aus Leib besteht, ist ziemlich offensichtlich. Zwick mal deinen Nachbarn oder hau ihm eine rüber. und du erkennst seine Leiblichkeit. Ganz klar. Die Bibel sagt ja, der Mensch wurde aus der Erde gemacht. Das heißt, die Materialien, aus denen das Stück Fleisch besteht, das gerade neben dir sitzt, das findest du alles in der Erde. Jemand hat sich mal die Mühe gemacht, um das Material der Menschen zu studieren, es ist nicht so kompliziert. Rein materiell besteht der Mensch aus Fett, ungefähr genug, um 7 Stück Seifen herzustellen. Aus Eisen, genügend, um einen 100er Nagel zu machen. Zucker, ungefähr eine Zuckerdose voll. Phosphor, genug für 2200 Zündholzköpfe. Dann bestehen wir noch aus Magnesium, Schwefel, Wasser und einige andere Dinge. Und der Mann, der das gemacht hat, hat gesagt, das Ganze kannst du kaufen auf dem Baumarkt für ungefähr 20 Euro. Das heißt, rein materiell, das, was jetzt leiblich neben dir sitzt oder du selber bist, ist ungefähr 20 Euro wert. Und eines Tages wird irgendein Pfarrer auch über dich sagen, Erde zu Erde, Staub zu Staub. Und wir werden wieder das, wovon wir gekommen sind. Das ist der Leib. Jetzt ist die nächste Frage, aber was ist die Seele? Da wird schon ein bisschen komplizierter, weil die Seele, die findest du nicht im Menschen. Es gibt ja auch unter Atheisten, die berechtigterweise sagen, die sezieren einen Leichnam, einen Menschen, der gerade gestorben ist, und sie zerschneiden den Menschen in alle Einzelheiten, forschen nach, aber sie finden keine Seele. Schlussfolgerung, es gibt gar keine Seele. Der Mensch ist nur Materie. Das hat eine gewisse Logik. Aber du kannst auch anders das anschauen, wenn du zum Beispiel, wir hatten vor kurzem einen hier, das war ein Orgelbauer. Gibt es auch nicht allzu viele von denen. Du kannst auch eine Orgel, da gibt es ja gewaltige Orgeln, die alten, in alle kleinen Teile zerlegen, die Tasten, die Hämmerchen, die Pfeifen, jedes Schräublein. Aber ich kann dir eins versprechen, wenn du so zerlegst, du wirst Musik nicht finden. Schlussfolgerung, es gibt keine Musik. Die Seele im Menschen ist so etwas wie die Musik in der Orgel. Die Musik drückt das aus, was in der Orgel ist. Oder die Orgel drückt das aus, was Leben wird. Und die Seele ist das, was unsere Persönlichkeit ausdrückt, unsere Lebendigkeit. Ich versuche jetzt Worte zu verwenden und zu beschreiben, was die Seele ist. Die Seele beschreibt unsere Wünsche, unsere Bedürftigkeit, die wir haben. Sie beschreibt unsere Sehnsucht nach Leben. Die Seele ist das, was wir hoffen, was wir glauben, was wir denken. Und im Psalm 42, Vers 6 schreibt der Psalmist, er betet gar nicht, er redet zu sich selbst. Und er sagt, was bist du so unruhig in mir, meine Seele? Da ist eine Seele in mir, die ist unruhig, die hat ein Verlangen, eine Bedürftigkeit und es wird nicht gestillt. Und genauso, wie du die Musik der Orgel nicht in ein Reagenzglas einfangen kannst, kannst du auch die Seele nicht einfangen. Aber sie ist der Ausdruck des Lebens. In Genesis 2, 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir, Gott füllte den Menschen, er wurde eine lebendige Seele. Ich lese euch das vor, Genesis 2, ganz am Anfang der Bibel, als Gott den Menschen schuf, ist es so beschrieben, Genesis 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Übrigens, das ist ein wunderschönes Bild. Gott hauchte in die Nase des Menschen. Du kannst das so etwas beschreiben wie der erste Kuss. Das beschreibt bereits die Intimität. Er will Beziehung mit den Menschen und er haucht ihm Leben ein. Er beseelt den Menschen. Darum im Alten Testament steht Seele oft synonym für das Leben an sich. Das ist die Seele. Darum, es gibt ja dieses Notsignal auch am Berg, SOS. Wisst ihr, was das heißt? Weißt du mal? Save our soul. Die fragen nicht nach einem Pfarrer, die fragen nach einem Bergrettungsdienst. Die wollen, dass ihr Leben gerettet wird. Ihr ganzes Leben. Es ist auch interessant, mir ist das selber schon passiert. Wie gesagt, ich war ja schon bei vielen Begräbnissen inzwischen. Und wenn du dann, bei uns zum Teil hat man die Särge noch offen. Vor allem bei Hausbeerdigungen, da ist der Sarg noch offen, zumindest einen Tag lang. Und du kannst den Toten anschauen. Und das hat mich oft fasziniert. Wenn ich den Toten da sah, da sagte ich zu mir selbst, das ist nicht mehr die Person. Das ist nur noch die Hülle. Aber das ist nicht mehr die Person. Das heißt, die Seele fehlt. Das Leben fehlt. Und das Problem jetzt bei unserem Denken ist, wir sind ja vom griechischen Denken geprägt. Und im griechischen Denken, da wird Körper und Seele getrennt, als ob es zwei Substanzen wären. Man nennt das den Dualismus. Und im Dualismus, im religiösen Denken, ist dieses in uns immer noch behaftet, dass der Leib, das ist das Bösartige, das Minderwertige, das Ungeistliche, und die Seele, das ist das Unsterbliche, das ist das Geistliche, das ist das Göttliche. Und das ist im griechischen Denken, wird das so unterschieden, und das hat sich auch in das Christentum hineingeprägt, dass zum Beispiel der Martin Luther sich selbst gepeitscht hat, weil der Körper, der muss ja geschlagen werden, der Körper ist böse, der ist schlecht, der ist minderwertig, und die Seele, das ist das Wichtige, das ist aber völlig unbiblisch. Das ist griechisches Denken. In der Bibel wird Körper, Seele, Geist nie getrennt, sondern die Bibel sieht den Menschen immer als Ganzes. Du trennst nicht, sondern der Mensch als Ganzes. Und vor allem in der Bibel wird der Mensch in seinen Beziehungen gesehen. Nicht in Körper, Seele und Geist. Natürlich sind das der Körper ist das, was ich angreife, die Seele greife ich nicht an, aber ich lebe als ganzer Mensch mit meinem Körper. Und es ist nichts mehr oder weniger wichtig. Dieser Körper ist deshalb, einmal sagt Paulus, leibliche Übung ist zu wenig Nütze. Das steht im 1. Timotheus, kannst nachlesen, Kapitel 4. Das gebrauchen oft jene, die dann sagen, Sport ist Mord und Sport ist ungesund. Leibliche Übung ist zu wenig Nütze, aber da musst du den Satz fertig lesen. Warum? Weil dieses Leben in diesem Leib vergänglich ist. Und wir kriegen einen neuen Leib. Das ist das Gewaltige. Wenn du stirbst, lebst du nicht nur in der Erinnerung Gottes weiter, sondern du kriegst einen neuen Leib. Und der Grund, warum dieser Leib jetzt nicht gleichwertig in dem Sinne ist, ist, weil den geben wir wieder ab. Das heißt, wir ändern ihn. Aber solange ich in diesem Leib lebe, ist der extrem wichtig. Wenn ich jetzt tot umfalle, ja, dann können Sie mit meiner Seele auch nichts anfangen. Der Leib ist wichtig. Und darum, diese Leibfeindlichkeit ist nicht biblisch. Das kommt aus dem griechischen Denken. Das ist nur nebenbei. Aber jetzt ist zum Dritten, was ist dann der Geist? Der wird jetzt noch ein bisschen interessanter, weil von der Seele findest du schon nichts, vom Geist findest du überhaupt nichts, wenn du die Leiche sezierst. Was ist jetzt der Geist im Menschen? Nun, der Geist im Menschen beschreibt die Beziehungsfähigkeit. Die horizontale Beziehung zu Gott, ich nenne es mal so, die vertikale vielmehr, und die horizontale Beziehung zu anderen Menschen. Diese Beziehungsfähigkeit, das ist der Geist im Menschen. Der Mensch ist ein Gegenüber Gottes. Und das geschieht im Geist. Das ist der Mensch als Geist, das Ebenbild Gottes. Was da faszinierend ist, dass die moderne Medizin erkannt hat, dass der Mensch viel mehr ist als Leib. Der Mensch ist eben nicht nur Materie. Das hat man auch insofern gesehen, wenn wir körperlich krank sind, dann genügt es nicht immer, die körperliche Krankheit zu heilen. So wichtig das ist. Soma, der Leib, der Körper. Ich bin dankbar für moderne Medizin. Ich bin dankbar, dass der Leib geheilt werden kann. Aber das genügt sehr oft nicht. Weil der Mensch ist sehr oft krank an seiner Seele. Darum braucht es heute eine Psychosomatik. Die Psyche, der Mensch, wie er lebt, ist krank und der muss geheilt werden, sowohl wie der Leib, um gesund zu sein. Und man hat inzwischen auch erkannt, es genügt nicht nur den Soma, den Leib zu heilen, es genügt auch nicht nur die Psyche, die Seele zu heilen, sondern der Mensch besteht auch noch etwas, nämlich er kann in seinen Beziehungen gestört sein. Und wenn ein Mensch in seinen Beziehungen gestört ist, ist er auch krank. Und das nennt man in der Medizin heute die Pneuma-Psychosomatik. Pneuma, der Geist, das sind die Beziehungen. Die Psyche, das ist unsere Seele, wie wir leben in unseren Bedürfnissen, in unseren Erwartungen. Und das Soma, Leib. Und alle drei gehören zusammen. Und das fasziniert mich, das ist so schön an der Bibel. Übrigens, ihr müsst nie Angst haben, Psychologie zu studieren, Pädagogik. Ich habe schon Christen getroffen, die haben gesagt, na, das ist alles nicht gut, weil die Bibel und so weiter. Natürlich brauchen wir die Bibel. Aber ich bin so dankbar für manche psychologischen Bücher, die ich gelesen habe, weil die haben es anders aufgeschlüsselt und für mich verständlich gemacht, und ich sehe die Wahrheit dann in der Bibel. Das heißt, mir hat sehr oft ein anderes Buch geholfen, die Bibel recht zu verstehen. Und darum sollten wir da lernen. Christen, wir brauchen keine Angst haben. Manche Christen haben so viel Angst. Dies darfst du nicht tun, dies darfst du nicht tun. Lass dich rein. Das prüfe alles, das Gute behalte. Manche Brüder und Schwestern haben leider das prüfet alles und das Schlechte kritisiert. Die kritisieren da. Behalte einfach das Gute. Und freu dich am Guten. Und was nicht so gut ist, ja, vergiss es halt. Aber geh weiter mit dem Guten. In der Bibel kannst du nicht übersehen, dass Jesus, unser Heiland, Menschen geheilt hat. Er hat sie körperlich geheilt. Da gibt es viele Geschichten in den Evangelien. Die meisten von euch kennen die. Der blinde Mann, verkrüppelte Menschen hat er geheilt. Er hat Menschen seelisch geheilt, zum Beispiel die Frau am Brunnen, die war körperlich total gesund, soweit wir wissen, aber ihre Seele war krank und er hat sie geheilt. Er hat Menschen am Geist geheilt, der Nikodemus, der war körperlich gesund, der war auch seelisch gesund, der hatte ein gutes Umfeld, das war ein anerkannter Mann, aber sein Geist war krank, der musste am Geist gesund werden. Und so hat Jesus die Menschen geheilt an Körper, Seele und Geist. Ich durfte das auch in meinem eigenen Leben erfahren. Ich habe es euch gestern erzählt, was meine seelische Sache anbelangt, mit den Minderwertigkeitskomplexen, wo über die Jahre mit der Beschäftigung von Wort Gottes ich einfach festgestellt habe, ja, da ist was heil geworden. Ich habe auch eine körperliche Heilung erfahren. Als ich bevor ich zum Dauernhof kam, war ich hauptberuflich Bergführer. Und da war ich dann ich war viel auf Hütten unterwegs, auf Gletscher und so weiter in meiner Tätigkeit. Und da einen Sommer, das war, als ich dann, bevor ich zum Dauernhof kam, bekam ich eine totale Sonnenallergie. Aber es war keine Allergie, es war was anderes. Und Ärzte wussten nicht, ich bin von zu vielen Ärzten gefahren. Cortison war das Einzige, was ein bisschen gelindert hat. Aber nichts konnte es heilen. Und ich konnte dann, als ich im Dauernhof war, einen Winter lang nicht mehr aus dem Haus gehen ohne Gesichtsmaske. Es hat so geschmerzt. Und die Haut, weil es war viel Wasser drin, es war extrem unangenehm. Und das war dann so, nach 2 Jahren, ich habe immer Jakobus 5 gelesen, wenn du krank bist, dann rufe die Ältesten und sollen beten über dich und Gott wird dich heilen und so. Aber ich habe nie Frieden darüber gehabt. Nach 2 Jahren schließlich habe ich gedacht, das tue ich jetzt. Und dann habe ich die Ältesten gerufen, wir haben gebetet und 2 Tage später war es weg. Ich habe auch körperliche Heilung erfahren. Ich bin sehr dankbar für dieses Erlebnis. Und das geistliche Leben, was ich erfahren durfte, ist ein, das größte Geschenk, wo ich als 15-Jähriger durch einen Jugendwart, der uns von Jesus erzählt hat, erkannt habe, Jesus ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, warum ich das erkannt habe, aber ich wusste, was der sagt, ist wahr. Darum für euch, die ihr Jugendarbeit macht, bitte macht weiter. Es ist das, eins der wichtigsten Dinge. Gebt euch rein in Jugendarbeit, in Kinderarbeit. Erzählt ihnen einfach von Jesus. Es ist eine der größten Chancen, die es überhaupt gibt. Und das ist eine schöne Sache, die ich erlebt habe, aber ich habe über die Jahre auch das Gegenteil erlebt. Ich habe nämlich erlebt, dass liebe, gläubige Menschen, obwohl sie glauben, nicht gesund wurden. Ich habe erlebt, dass gläubige Menschen auch an der Seele, die leiden an gewissen Dingen, nicht unbedingt geheilt wurden. Und noch mehr, was ich auch erlebt habe, ich habe Christen erlebt, oder die sich Christen nennen, die krank wurden wegen ihrem Glauben. Es gibt krankmachenden Glauben. Man nennt das in der Psychologie religiöse Neurosen. Und die gibt es tatsächlich. Ein falscher Glaube kann dich krank machen. Auch ein falscher christlicher Glaube kann dich krank machen. An Körper, Seele und Geist. Und darum ist es nicht nur so, wie man oft hört, ja, wenn du nur genug glaubst, dann wirst du geheilt. Es kann auch das Gegenteil der Fall sein. Du musst geheilt werden von einem falschen Glauben. Es kann sein, dass dein Glaube geheilt werden muss. Da, wo er ein falscher Glaube ist. Du kannst das nachlesen im Timotheusbrief und im Titusbrief. Ich gebe euch eine Stelle. Schlag's mal auf, Titus 1, Vers 13. Da spricht der Apostel Paulus genau darüber. Titus 1 und Vers 13. Da sagte Titus: Dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund werden. Hier waren falsche Lehrer oder christliche Lehrer, die etwas falsch propagiert haben. Und Paulus sagt, bei euch ist der Glaube krank. Hier muss der Glaube gesund werden. Nun, wir wissen von der ganzen Bibel, Altes und Neues Testament, dass es Gottes Anliegen ist, uns gesund zu machen. Eine meiner Lieblingsstellen, 2. Mose 15, Vers 26, da stellt Jesus sich seinem Volk Israel vor und sagt zu ihnen, ich bin der Herr, euer Arzt. Ich bin der Herr, Jehova Rapha. Rapha, ich bin euer Arzt. Oder eine andere Übersetzung sagt, ich bin der Herr, der euch heilt. Im Neuen Testament, als Jesus geboren wird, lesen wir, heute ist euer Retter geboren. Gott ist unser Arzt und unser Retter. Und darum können wir mit Gewissheit sagen, dass es Gottes Anliegen für uns ist, dass wir gesund werden und gerettet werden. Nun, was hier auch ganz klar ist, warum beschreibt sich Gott als unser Arzt? Aus einem ganz einfachen Grund, weil wir krank sind. Warum muss der Retter geboren werden? Einfacher Grund, weil wir verloren sind. Wenn wir nicht, ich bin im Bergrettungsdienst. Den Bergrettungsdienst gibt es nur aus einem Grund, weil es am Berg Verlorene gibt. Wenn es da oben keine Verlorenen geben, könnten wir dann einen Pfeifelclub machen oder sonst was. Da braucht man keinen Bergrettungsdienst. Wenn Jesus als unser Retter kommt, heißt es, wir sind verloren. Wenn Gott sagt, ich bin der Herr, euer Arzt, dann heißt es, dass wir krank sind und Genesung brauchen. Und so ist die Geschichte der Menschheit eine gefallene Menschheit, wo Sünde uns krank macht und Gott kommt und uns heilen will. Ich treffe immer wieder Menschen, die sagen zu mir, weißt du was, Hans-Peter, ich kann an Gott nicht mehr glauben, weil all das Böse, was in dieser Welt geschieht oder was an mir geschehen ist, wenn es einen Gott geben würde, dann würde das nicht geschehen. Diesen Menschen kannst du ganz ehrlich sagen, oder ich sage ihnen, das ist der Grund, warum ich an Gott glaube. Denn der Gott, der in der Bibel beschrieben wird, beschreibt, dass diese Welt böse ist. Das beschreibt ja die Bibel. Die Bibel beschreibt nicht, dass diese Welt okay ist. Die Bibel beschreibt auch nicht, dass es Christen immer gut geht. Das steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht, dass die Menschen krank sind. Und Gott als unser Heiland gekommen ist, um uns gesund zu machen. Das steht in der Bibel. Und darum glaube ich an Gott, weil so vieles Böses in der Welt ist. Und ein wunderbares Beispiel, und das möchte ich noch kurz ein bisschen, da erwachen vielleicht nochmal die Geister, beschreiben in einer Geschichte, wo Jesus einen Menschen heilt. Das heißt, in der Geschichte sieht man die Realität eines kranken Lebens und man sieht die Realität eines lebendigen Heilers, nämlich Jesus. Schlagt bitte alle auf Johannes Kapitel 5. Johannes 5. Christian, kannst du das auch schon wieder Simon darauf werfen oder nicht? Ne? Okay, das lernen wir morgen, okay? Ich kann es auch nicht, dann soll es uns der Simon beide lernen. Der Simon kann das immer, der wirft schnell die Bibelstelle da drauf. Schlagt es auf Johannes 5 und ich möchte lesen die Verse 1 bis 5. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Deich, der auf Hebräisch Peteste genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer und Dürrer. Da gibt es einen Vers 4, der ist nicht in allen Bibeln drinnen, aber in deiner Fußnote steht er. Ist es so bei deiner Bibel? Da steht im Vers 4 dann, die auf die Bewegung des Wassers warteten, denn ein Engel des Herrn stieg zu bestimmten Zeiten in den Deich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Und dann lesen wir weiter im Vers 5. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Hier war ein Mann in Bethesda zu diesem Zeitpunkt, der lag 38 Jahre krank. Freunde, das ist lange. Die meisten von euch sind noch nicht mal so alt. Das ist die Hälfte eines Lebens. 38 Jahre lag dieser Mann krank und das war seine Realität, mit der er jeden Tag lebte. Man fragt sich, ich habe es gestern angeschnitten, wo nimmt ein solcher Mann überhaupt den Willen her, noch einen weiteren Tag zu leben? Ein verkrüppelter, gelähmter Mann liegt 38 Jahre da. Wieso will der überhaupt noch einen weiteren Tag leben? Das fragt man sich bei vielen Menschen. Wo nimmt der die Kraft her, überhaupt noch weiter zu leben? Und wisst ihr, es ist, glaube ich, die Hoffnung. Auch Menschen, die extrem verzweifelt sind, über Jahre, sogar Jahrzehnte, haben noch eine Hoffnung, wo sie irgendwie denken, es muss doch der da kommen, wo es besser wird. Und dieser Mann hat vielleicht gedacht, vielleicht bin ich einmal der Erste und ich werde tatsächlich geheilt in diesem Wasser. Ich meine, nach 38 Jahren war die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering. wenn du 38 Jahre nicht reinkommst, wieso willst du jetzt reinkommen? Das ist ähnlich, wie wenn man auf einen Lottogewinn hofft. Das wird sich auch ganz schwer erfüllen. Römer 4, Vers 18 steht ein Bibelvers von Abraham. Da steht, Abraham hat gegen Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt. Das ist ein wahnsinniger Vers. Gegen Hoffnung glaubt er auf Hoffnung hin. Im spezifischen Fall war da, der sollte ja noch ein Kind kriegen. Aber er war 100 und sie war 90, die Sarah. Da hat er die Sarah angeschaut und gesagt, das schaut hoffnungslos aus, wenn ich dich anschaue. Und sie hat ihn angeschaut und gesagt, ja, dasselbe gilt für dich, das ist hoffnungslos. Wenn die sich angeschaut haben, das war gegen Hoffnung. Dann haben gesagt, aber wir hoffen. Gegen Hoffnung auf Hoffnung. So muss dieser Mann gelebt haben. Er hat gegen jede Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt. Und dann kommt die Frage Jesu an diesen Mann im Vers 6. Als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass er schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht Jesus zu ihm, dieser Hammersatz, willst du gesund werden? Denkst du, was ist das für eine Frage? Der liegt da 38 Jahre krank und Jesus fragt ihn, übrigens, willst du gesund werden? Aber wisst ihr was, die Frage ist eigentlich sehr berechtigt. Ich erlebe das oft in der Seelsorge, dass ein Mensch extrem leidet. Und ich kann ihm vom Wort Gottes zeigen, wie Gott gesagt hat, wie er mit diesem Problem umgehen soll und wie sein Leben anders werden könnte. Manchmal wollen die Menschen gar nicht. Ich kenne Menschen, die haben Selbstmitleid, die baden so in ihrem Selbstmitleid. Ich glaube, die könnten rauskommen, aber irgendwie wollen sie drinnen bleiben. Ist zwar ein miserables Leben, es ist nur negativ, aber sie wollen nicht gesund werden. Und es ist faszinierend, hier fragt Jesus diesen Menschen, willst du gesund werden? Was willst du, dass ich eigentlich bei dir heile? Manchmal wissen wir gar nicht genau, was uns fehlt. Und dieser Mann, und das ist für mich das Herausragendste in der ganzen Geschichte, der 38 Jahre krank daliegt, gibt Jesus zwei Antworten. Und die erste Antwort ist so gewaltig, da kannst du nur schlucken. Denn die stimmt heute für extrem viele Menschen. Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Vers 7, der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen. Das war sein Problem. Herr, ich habe keinen Menschen. Ich habe niemand. Da ist niemand, der mich zum Wasser bringen würde. Was war das wahre Problem dieses Menschen? Gar nicht mal in erster Linie seine körperliche Krankheit. Sein wahres Problem war seine Einsamkeit. Ich habe keinen Menschen. Es ist niemand, der wirklich zu mir steht bis zum Ende. Und Jesus, das gefällt mir hier so, weil Jesus das natürlich weiß. Spricht er diesen Kranken an, und fragt ihn mal eine Frage. Was willst du eigentlich, dass ich dir tun sollte? Wenn du so bist wie ich, wenn ich manchmal so einen Bettler am Straßenrand sehe, ich bin eher so, der mir denkt, da gehe ich nur schnell vorbei. Manchmal wäre es vielleicht, wo man sich sagt, okay, was ich zu tun habe, ist vielleicht nicht so wichtig. Und man fragt mal vielleicht jemand, gibt es was, was ich für dich tun kann? Jesus hat es getan. Er hat es nicht bei jedem getan, aber bei ihm hat es so gemacht. Und er sagt, Herr, ich habe keinen Menschen. Er war einsam. Und Jesus spricht ihn an. Und die zweite Antwort des Kranken war, dass er sagt, Herr, Ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe, während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinein. Das heißt, der Kranke sagt zu Jesus: Jesus, ich habe schon Beziehungen in dieser Säulenhalle. Da gibt es schon andere Typen, die liegen auch schon jahrelang da. Aber es ist keine Beziehung der Liebe, die wir haben. Es ist eine Beziehung der Rivalität. Jeder schaut nur, dass er der Erste ist. Übrigens, Bethesda heißt Barmherzigkeit. Und in diesem Haus Bethesda war niemand, der barmherzig genug war, um diesen Mann hineinzutragen. Wie ist es bei dir in der Firma, in der Familie? Hast du Menschen, wo du sagen kannst, hast du einen Menschen, von dem du sagen kannst, der liebt mich um meinetwillen? Hundertprozentig. Oder sind deine Beziehungen eher, ja, wenn ich das und das und das erfülle, dann wird er auch ein bisschen zu mir stehen? Das heißt, leistungsabhängig. Hast du Beziehungen, wo du wirklich geliebt wirst, um deinetwillen? Das ist, worum es geht. Und dann sagt Jesus zu diesem Mann, im Vers 8, Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und das, was mich hier auch fasziniert, Jesus sagt zu diesem Mann, der ist 38 Jahre krank, sagt: Weißt du was? Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und was besonders ist an Jesus, und bitte merkt euch das, das ist kein Appell. Hans-Joachim Eckstein hat mal gesagt, es gibt im Neuen Testament keinen einzigen Appell, wo Gott zu dir sagen würde: Tu das, reiß dich zusammen. Sondern, wenn Gott sagt: Steh auf, nimm dein Bett und geh, dann befähigt er dich, aufzustehen und zu gehen. Seht ihr, wir als Christen, wir haben oft Appelle. Wir sind ziemlich schnell. Jemand ist depressiv und wir sagen: Du, reiß dich zusammen, so schlimm kann es ja nicht sein. Jemand kämpft mit sich selbst und wir sagen: Ja, tu halt einmal Ordentliches, lies halt ein bisschen mehr in der Bibel und geh halt in den Gottesdienst und dann wird es schon werden. Oder jemand ist krank und wir sagen: Ja, glaub halt ein bisschen mehr und bet halt ein bisschen länger, es wird schon werden. Oder jemand hat Beziehungsprobleme: Ja, tu halt das und das und es wird schon. Und weißt du was? Und viele dieser Menschen, die haben keine Muskeln mehr, die liegen schon 38 Jahre am Boden, die können nicht aufstehen. Und das ist der Unterschied bei Jesus. Wenn er sagt: Steh auf, dann befähigt er dich aufzustehen. Das schätze ich so an ihm. Ich habe gerade vorgestern ein Zitat gelesen von Dr. Benedikt Walker, kenne ich nicht, aber er hat geschrieben: Eine Person, die wöchentlich 60 oder 70 Stunden arbeitet, mag am Sonntag nicht mehr hören, was man noch alles tun sollte. Sie brauchen in der Kirche Leute, die ihr helfen, zur Ruhe zu finden, die Gedanken zu ordnen, um mitten im Stress Gott zu erkennen. Und seht ihr, Jesus ist nicht gekommen, um uns noch zusätzliche Aufgaben zu geben, damit unser Leben noch schwerer wird, als es ohnehin schon ist, sondern Jesus ist gekommen und er will die Kraft sein in uns, um die Aufgaben des Lebens zu meistern. Aber sehr oft glauben wir: Ja, jetzt muss ich sowieso schon so viel tun, meine Karriere, meine Familie, meine Frau und so weiter. Und da hört man dann oft: Ja, Gott ist Nummer 1, Frau ist Nummer 2, Kinder sind Nummer 3, Arbeit ist Priorität Nummer 4. Jetzt beginnst du halt mal beim Vierer, weil die Arbeit musst du ja tun. Und dann bei den Kindern, ja, schaust du auch noch, dann die Frau musst du auch noch. Und jetzt muss ich Gott auch noch zufriedenstellen, mir wird das alles zu viel. Das sind die Appelle. Die haben wir immer auf der Pfanne. Jesus nicht. Das ist der große Unterschied. Und dann, das gefällt mir so, im Vers 9, sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Es sagten nun die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Dann sagen die, haben Probleme, gell? Er antwortete ihnen, und das ist wieder wunderbar, er wusste ja nicht mal den Namen von Jesus, er hatte keine Ahnung, wer das ist. Er hat nur gesagt, der mich gesund machte, der sagte zu mir, nimm dein Bett auf und geh umher. Alles, was dieser Mensch über Jesus wusste, ist, es ist der mich gesund gemacht hat. Deshalb ist es nicht einer der schönsten Namen für Jesus. Wenn wir sagen könnten, der mich gesund gemacht hat, das ist der mich nachfolge. Später kommt er dann drauf, dass es Jesus ist. Und ich möchte einfach damit schließen heute Abend. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du im Moment übersprudelnd von Leben. Wunderschön, genieße es. Vielleicht bist du auch 38 Jahre krank und du hast keine Muskeln mehr. Möchte ich dich nur die Frage stellen, willst du gesund werden? Willst du eigentlich wirklich gesund werden? Wenn wir ja sagen, kann sein, dass Jesus uns ändert, weil er uns gesund machen will. Will ich das? Bin ich dazu bereit? Und wenn ein Mensch gesund werden will, sagt Jesus ja. Und er rührt uns an. An Körper, Seele und Geist. Es ist auch es ist faszinierend, dass Menschen, wo die Seele gesund wird, sich sehr oft auch der Körper erholt und gesünder wird. Oder bei Menschen, die am Geist gesund werden, wo Beziehungen wieder funktionieren, die werden an der Seele gesünder. Weil es zusammengehört. Nicht drei verschiedene Dinge, sondern der Mensch als Ganzes. Und den möchte Jesus heilen und retten. Willst du gesund werden, ist die Frage. Was willst du, dass Jesus gesund macht? Ich bete noch, lieber himmlischer Vater, wir danken dir so sehr, dass dein Wort so klug ist und dass alles, was wir in der modernen Medizin heute entdecken, bereits in deinem Wort enthalten ist. Danke, Vater, dass wir aus viel mehr bestehen als aus Materie. So sehr Materie hier das Erste und das Ansprechendste ist, weil wir es anfassen können, sehen können, so wissen wir doch genau, es ist so viel mehr. Es ist nicht das Stück Fleisch, das mich ausmacht. Die Materialien, aus denen ich bestehe, es bin ich, die Seele. Und ich stehe in Beziehungen, im Geist, mit dir, mit Menschen. Danke, dass du uns genau so geschaffen hast.